Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart wurde am 24. Juli 1897 in Atchison, Kansas geboren. Sie verschwand am 2. Juli 1937 im Pazifischen Ozean. Man erklärte sie am 5. Januar 1939 für tot. Sie war eine Flugpionierin aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Zudem setzte sie sich für Frauenrechte ein. Kindheit und Jugend. Amelia Earhart war die Tochter des deutsch-amerikanischen Juristen Samuel Edwin Stanton Earhart und seiner Frau Amelia Amy Otis. Ihr Vater war von 1868 bis 1930 am Leben und ihre Mutter von 1869 bis 1962. Amelia Earhart hatte auch eine jüngere Schwester namens Grace Muriel Earhart, die von 1899 bis 1998 lebte. Da ihr Vater alkoholkrank war, wuchs sie hauptsächlich im Haus ihrer Großeltern auf. Schon als Kind war Amelia Earhart unkonventionell für ein Mädchen ihrer Zeit. Sie kletterte auf Bäume, jagte Ratten mit einem Gewehr und sammelte Zeitungsartikel über Frauen in Berufen, die typischerweise von Männern ausgeübt wurden. Im Jahr 1915 schloss sie die High School mit Auszeichnung ab. Ab 1917 arbeitete sie als Militärkrankenschwester in Toronto und als Sozialarbeiterin in Boston. Im Jahr 1919 begann Amelia Earhart ein Medizinstudium an der Columbia University in New York. Sie brach das Studium jedoch nach weniger als einem Jahr ab und kehrte zu ihren Eltern nach Los Angeles zurück. Im Jahr 1920 durfte Amelia Earhart zum ersten Mal in einem Flugzeug mitfliegen. Danach entschied sie sich, das Fliegen selbst zu lernen. Die Kosten für den Erwerb einer Fluglizenz betrugen damals etwa 300 US-Dollar für Privatpiloten und etwa 4000 US-Dollar für Berufspiloten. Amelia Earharts Eltern weigerten sich, die Lizenz zu finanzieren. Daher finanzierte sie die Lizenz selbst und arbeitete in 28 verschiedenen Jobs. Im Jahr 1921 nahm Amelia Earhart ihre erste Flugstunde bei der Pilotin Neta Snook. Nur 6 Monate später kaufte sie sich ihr erstes Flugzeug, eine Kinner Airster mit gespartem und geliehenem Geld. Das war eine Zweisitzermaschine mit offenem Cockpit, die sie The Canary nannte. Mit diesem Flugzeug stellte sie kurz darauf einen Höhenweltrekord für Frauen auf. Im Jahr 1924 ließen sich Amelia Earharts Eltern scheiden. Sie zog mit ihrer Mutter an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Auf Wunsch ihrer Mutter verkaufte sie ihr Flugzeug und kaufte dafür einen Sportwagen. In Boston arbeitete sie als Lehrerin und später wieder als Sozialarbeiterin. Erster Transatlantikflug als Passagierin. Amelia Earhart wurde international bekannt, als sie am 17. und 18. Juni 1928 als erste Frau den Atlantik in einem Non-Stop-Flug als Passagierin überquerte. Amelia Earhart wurde als Heldin gefeiert und zur Frau des Jahres gekürt. In kurzer Zeit wurde sie zu einem Idol für junge amerikanische Frauen. Sie wurde oft zu Interviews und Vorträgen eingeladen. Diese Gelegenheiten nutzte sie, um Frauen zu ermutigen, sich von den Beschränkungen ihres Geschlechts zu befreien. Sie betonte immer wieder, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden sollten. Sie wies auch darauf hin, dass Frauen ihrer Meinung nach ihre Geschlechtszugehörigkeit allzu oft als Ausrede benutzt hätten. Cleveland Women's Air Derby. Im Jahr 1929 nahm Amelia Earhart an einem besonderen Ereignis teil. Es war das erste Cleveland Women's Air Derby. Dies war ein Überlandluftwettbewerb, der nur für Pilotinnen ausgerichtet wurde. Sie erhielt finanzielle und moralische Unterstützung von George Palmer Putnam. Er war ein Verleger aus New York. Die Presse reagierte vernichtend auf das Rennen. Daraufhin traf sich Amelia Earhart im Herbst 1929 mit 4 anderen bekannten Pilotinnen. Gemeinsam gründeten sie einen Club. Es war der Club der 99. Ihr Ziel war es, die Position der Frau in der Luftfahrt zu stärken. Im Jahr 1931 machte George P. Putnam Amelia Earhart einen Heiratsantrag. Es war bereits der 6. von ihm. Sie heirateten am 7. Februar 1931. Amelia betonte, dass sie nur widerstrebend Ja sagte. Sie hatte Bedenken, dass die Ehe ihre Fliegerei behindern könnte. Sie wollte auch keine Kinder haben. Ihre Begründung war, dass es zu lange dauert, ein Baby zu machen. Sie vereinbarten eine offene Ehe. 2. Transatlantikflug. Im Jahr 1932 wagte sie ihr größtes Abenteuer. 5 Jahre nach Charles Lindbergh überquerte sie als erste Frau den Atlantik im Alleinflug. Sie startete am 20. Mai 1932 von Neufundland in Richtung Paris. Sie flog mit einer modifizierten Lockheed Vega 5B. Aufgrund von schlechtem Wetter und technischen Problemen konnte sie Paris jedoch nicht erreichen. Sie musste in der Nähe von Derry in Nordirland notlanden. Für diesen Flug wurde sie auch die erste Person, die den Atlantik 2-mal überquert hatte. Sie erhielt von Präsident Herbert C. Hoover die Goldmedaille der National Geographic Society. Als erste Frau wurde ihr das Distinguished Flying Cross verliehen. In ihrer Dankesrede sagte sie trocken: "Einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, dass ich mit den letzten Litern Treibstoff gelandet sei. Tatsächlich hatte ich noch über 400 Liter. Und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet, es sei denn, eine wäre vor Angst gestorben." Als Vorsitzende der 99s setzte sich Earhart unermüdlich für ihre feministischen Ziele ein. Sie nutzte ihre Popularität, um gegen das traditionelle Erziehungssystem zu protestieren, das die Menschen weiterhin nach ihrem Geschlecht einteilt. Sie betonte immer wieder, dass sie mit ihren mutigen Rekordflügen auch beweisen wollte, dass Frauen zu technischen Höchstleistungen fähig sind. Sie setzte sich immer wieder dafür ein, dass Frauen Zugang zu technischen Hochschulen erhalten. Als Gastdozentin an der Purdue University in Lafayette half sie, Grundlagen zu schaffen, um junge Frauen in der Luftfahrt zu fördern. Sie unterstützte auch junge Frauen bei der Berufswahl und half ihnen, in technischen Berufen Fuß zu fassen. Die Vega 5B, die Amelia Earhart für den Flug benutzte, befindet sich heute im National Air and Space Museum des Smithsonian Institutes in Washington. Politisches Engagement. Amelia Earhart arbeitete 1917 als Militärkrankenschwester in Toronto. Dort erlebte sie, wie Soldaten im Ersten Weltkrieg in Europa verstümmelt wurden. Diese Erfahrung machte sie zu einer überzeugten Pazifistin. In ihren jungen Jahren sympathisierte sie mit der politischen Linken. Als junge Frau nahm sie an einer Veranstaltung der linksradikalen Gewerkschaft Industrial Workers of the World teil. Diese Veranstaltung wurde von der Polizei aufgelöst. Earhart begrüßte die Wahl von Franklin D. Roosevelt zum 32. Präsidenten der USA. Sie unterstützte sein Programm einer Sozialgesetzgebung und der staatlichen Fürsorge für Kranke, Rentner, Arbeitslose und Randgruppen. Als Roosevelt 1936 zur Wiederwahl antrat, unterstützte sie den linksliberalen Präsidenten bei zahlreichen öffentlichen Vorträgen. Sie war eng mit der First Lady, Eleanor Roosevelt, befreundet. Kurz nach deren Einzug ins Weiße Haus überredete sie Eleanor Roosevelt zu einem nächtlichen Rundflug über Washington. Am 11. Januar 1935 flog sie als erste Person alleine mit einer Lockheed Model 5C Vega Special über den Teil des Pazifischen Ozeans zwischen Honolulu auf Hawaii und Oakland in Kalifornien. Noch im selben Jahr absolvierte sie den ersten Soloflug von Mexiko-Stadt nach Newark. Paul Mantz, ein Pilot, trainierte sie und ihren Co-Piloten in Navigationskenntnissen. Letzter Flug. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag hatte sie den Plan, als erste Person die Erde am Äquator zu umrunden. Sie hatte ein Flugzeug zur Verfügung, das Modell Electra von Lockheed. Die Finanzierung für dieses Projekt kam hauptsächlich von der Purdue University. Dort beriet Earhart Studentinnen. Die Universität sponserte die Electra als fliegendes Labor. Ihren ersten Versuch im März musste sie bereits in Hawaii aufgrund eines Startunfalls abbrechen. Danach stieg ihr zweiter Navigator, Kapitän Harry Manning, aus dem Projekt aus. Manning war ein erfahrener Funker und war zuvor Kapitän auf der President Roosevelt. Das war das Schiff, das Earhart 1928 von Europa zurück in die Staaten gebracht hatte. Zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan startete sie am 21. Mai 1937 erneut in Miami. Nach Zwischenlandungen in Brasilien, Westafrika, Kalkutta und Rangoon hatte sie bis zum 29. Juni 3/4 der Strecke zurückgelegt. Am 2. Juli hob sie von Lae in Neuguinea ab, um den letzten Abschnitt, den Pazifik, hinter sich zu bringen. Ihr Ziel war die Howland-Insel, wo sie einen letzten Zwischenstopp einlegen wollte. Earhart hatte vor, die nur 2,6 Quadratkilometer große Howland-Insel mit Hilfe von Funkpeilung zu finden. Dort wartete das Küstenwachenschiff Itasca der Vereinigten Staaten, das auf ihre Funksprüche reagierte. Aber Earhart meldete mehrmals, dass sie keine Funksignale empfängt. Daraufhin irrte sie offensichtlich in Not über dem Pazifik umher. Gegen 8.40 Uhr Ortszeit gab ihr Navigator die Flugrichtung durch. Danach ging der Kontakt endgültig verloren. Das Flugzeug kam nie auf der Howland-Insel an. Kurz nach ihrem letzten Funkspruch startete die US-Regierung eine große Suchaktion. 64 Flugzeuge und 8 Kriegsschiffe beteiligten sich an der Suche. Es war die größte Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt. Mehr als 400.000 Quadratkilometer Meer wurden durchsucht. Die Kosten beliefen sich auf etwa 4 Millionen US-Dollar. Aber weder das vermisste Flugzeug noch Earhart oder ihr Begleiter konnten gefunden werden. Daher wurde die Suche am 19. Juli eingestellt. Amelia Earhart wurde für verschollen, vermutlich tot, erklärt. Hypothesen zu Earharts Verschwinden. Es ist wahrscheinlich, dass eine Kombination verschiedener Ursachen zum Unfall geführt hat. Zum einen war die Howland-Insel auf den damaligen Karten falsch verzeichnet. Sie war 10 Kilometer westlich von ihrer tatsächlichen Lage eingezeichnet. Zudem war die Berechnung der Flugzeugposition des Navigators Noonan vermutlich fehlerhaft. Dies könnte aufgrund des Überfliegens der Datumsgrenze passiert sein. Auch Schwierigkeiten in der Sprechfunkkommunikation trugen zum Scheitern bei. Die Funkempfangsantenne des Flugzeugs wurde später auf der holprigen Startbahn des Flugplatzes in Lae gefunden. Dadurch konnten Funksprüche zwar weiter gesendet, aber nicht mehr empfangen werden. Der zum Unfallzeitpunkt bewölkte Himmel erschwerte es weiter, die winzige Insel zu finden. Diese ragte nur wenige Meter über das Meer hinaus. Der größte Fehler bestand wohl darin, dass die Funkpeilsysteme des Flugzeugs und der US-Küstenwache nicht aufeinander abgestimmt waren. Zudem war die Flugzeugbesatzung mit dem System kaum vertraut. Bis heute wurden weder der Leichnam von ihr noch der ihres Navigators gefunden. Auch das Flugzeug bleibt verschollen. Daher erscheint es am wahrscheinlichsten, dass die Maschine samt Besatzung in den Pazifik gestürzt ist. Man vermutet, dass der Treibstoff kurz nach ihrem letzten Funkspruch ausging. Earhart hatte dann alle Hände voll zu tun, ihr Flugzeug zu stabilisieren. Daher konnte sie keinen Notruf mehr senden. Bei anderen Notwasserungen der Lockheed Electra stellte sich heraus, dass das Flugzeug wegen der schweren Triebwerke maximal 10 Minuten schwimmen konnte. Nach einer Landung auf dem Wasser ist die Funkanlage nicht mehr einsatzfähig. Vermutlich liegt das Flugzeug in der Umgebung der Howland-Insel in einer Tiefe von etwa 5000 Metern. Manche glauben, sie könnte sich auf Inseln der Südsee versteckt haben. Andere vermuten, sie wurde von japanischen Truppen gefangen genommen oder lebte unter neuer Identität in den USA.